HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Heute ist der 6. Januar, das Fest der heiligen drei Könige. Sie brachten als eines ihrer Geschenke auch Gold mit an die Jesuskrippe. Jetzt liegen ihre Gebeine in einem der aufwendigsten Goldkunstwerke im Dreikönigenschrein des Kölner Doms, in dem außerdem 7 Zentner Gold verarbeitet wurden. Gold hat immer schon eine faszinierende Wirkung auf Menschen ausgeübt. Es ist nicht nur ein solides Metall, es hat auch eine geheimnisvolle Aura. Die Gier nach Gold kann zur Sucht werden. Daher ist es eine Kunst, Gold nur besitzen und bewundern zu können, ohne seiner Faszination ganz zu erliegen. Und sie brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe, Gold in den Religionen. Hören Sie in Camino in HR2 Kultur einen Beitrag von Matthias Alexander Schmidt über das göttliche Element Gold.
We three kings of Orient are bearing gifts, we traverse so far.
Im Schatten der Felsspitzen der Südtiroler Dolomiten liegt St. Ulrich im Grödnertal. Hier führt Robert Stufflesser mit seinem Bruder Philipp in 5. Generation die traditionsreiche Werkstatt Ferdinand Stufflesser 1875. Bildhauer, Schnitzer und Vergolder fertigen hier Statuen und Altäre für Kirchen, aber auch liturgische Gegenstände wie Kelche und Bischofsstäbe. Im Eingangsbereich der Werkstatt stehen Statuen in vielen Formen und Farben. Antonius von Padua, Papst Johannes Paul II., kleine und große Engel, Maria mit Jesus auf dem Arm, Maria kniend an der Krippe. Hier begrüßt mich der Inhaber Robert Stufflesser, ein schlanker, modisch gekleideter junger Mann. Auf meiner Suche nach Gold frage ich ihn sofort, ob es denn auch eine Figur der drei Weisen aus dem Morgenland gibt. Schließlich soll einer von ihnen dem Jesuskind Gold mitgebracht haben.
Drei Könige haben wir jetzt nicht im Haus, aber das hat einen spezifischen Grund. Heute ist der 6. Dezember. Und die Krippen, die heuer bestellt wurden, die sind alle schon verschickt worden, weil sie sonst vor Weihnachten nicht ankommen. Deswegen tut's mir leid, aber drei Könige kann ich euch heute nicht zeigen.
Eigentlich logisch, die drei Weisen haben vor Weihnachten noch einen weiten Weg vor sich bis zur Krippe. Robert Stufflesser macht mich aber auf eine Figur mit einem in Rot und Gold verzierten Mantel aufmerksam. Es ist Jesus, der mit dem Finger auf ein rotes, golden umstrahltes Herz auf seiner Brust zeigt.
Schon mal die Technik ist gewaltig auf dieser Statue, beziehungsweise die ganze Dekoration, die in Echtgold ausgeführt wird. Das Schöne vom Echtgold ist, dass wenn es richtig gemacht wird, dann bleibt es einfach über Jahrhunderte super, kann restauriert werden, kann geputzt werden, aber Gold bleibt Gold. Eben der Vorteil ist, dass Gold nicht oxidiert. Es gibt viele Produkte heutzutage, die goldähnlich sind, diese werden aber mit dem Vergehen der Jahre schwarz. Und das ist also ein nicht qualitatives Merkmal dieser anderen Stoffe.
Robert Stufflesser führt mich die Treppe hinunter in die Werkstatt. Dort arbeitet ein Schnitzer gerade mit Hammer und Beitel an einer auf dem Rücken liegenden lebensgroßen Holzstatue des Apostel Paulus. Einen Arm hat der Heilige wie zum Predigen angehoben, in der anderen hält er die Bibel. Im Nebenraum arbeitet Georg, ein freundlich lächelnder Mann mit grauen Haaren und Brille. Er trägt eine weite Schürze voller Farbflecken und bearbeitet mit Pinsel und Lappen die Farbe an einer bunt bemalten hölzernen Figurengruppe.
Diese Figurengruppe, die wiegt 180 Kilogramm, ist aus Lindenholz geschnitzt. Hier sieht man die heilige Familie, sprich Vater, Mutter und das Kind, den Jesus, beziehungsweise die Großeltern, die Eltern der Maria, Anna und Joachim. Hier sieht man, an gewissen Stellen wurde das Gold schon angebracht. Hier bei der Maria sieht man das genau und auch beim Vater Josef. Und hingegen, hier jetzt sehe ich es, auch schon gemacht. Also der Georg hat gute Arbeit geleistet. Das Gold ist hier auch schon oben und die Statue ist, würde ich sagen, bereit, dass wir sie noch verschicken können, damit sie auch vor Weihnachten eben nach Amerika kommt.
Gold ist jetzt hier verarbeitet. Also die Goldfarbe ist jetzt hier in dem Kragen.
Also Goldfarbe ist schon mal das falsche Wort. Also damit identifizieren wir uns nicht. Wir benutzen nur Echtgold.
Also keine Goldfarbe, sondern Echtgold. Wie das aussieht, zeigt Georg mir. In einem kleinen violetten Papierblock liegt zwischen jeder Seite lose eine hauchdünne glänzende Goldfolie. Etwa 8x8 cm.
Also, es gibt so Folien, Goldfolie, das ist Echtgold mit 23 Karat. Das sind ganz, ganz extrem dünn und die werden dann eben mit einem weichen Pinsel drauf gedrückt. Also es gibt eine spezielle Farbe, so ein Kleber sozusagen. Und dort wird diese Folie draufgeklebt.
Jetzt schnappen wir uns den Daniel. Daniel!
Daniel, ein junger Mann mit kurzem dunklen Vollbart und weinrotem Sweatshirt, ist gelernter Vergolder. Er erklärt genauer, was es mit dem Echtgold auf sich hat.
Die Blätter, die sind ja ganz, ganz dünn. Da sprechen wir von Millimetern, sind ja zu viel. Da, glaube ich, sagt man Mikrometer. Ungefähr wie ein Zeitungsblatt, muss man sich das vorstellen. Es ist wirklich sehr hauchdünn. Wenn man das gegen das Licht hält, dann sieht man, dass da das scheint ein wenig durch. So dünn ist das. Und das Spezielle oder das Charakteristische für so ein Goldblatt ist, dass das immer noch, auch heutzutage, per Hand verarbeitet werden muss. Um das fertige Blatt, wie wir es hier sehen, zu bekommen, wird auch noch das per Hand geschlagen. Das ist ein spezieller Beruf, das sind praktisch die Goldschläger.
Die mühsame Handarbeit mit vielen Arbeitsstunden führt zum hohen Wert des Goldes. Bei der Mattvergoldung oder Ölvergoldung wird zuerst ein spezieller Lack auf das Holz der Statue aufgetragen, damit die Goldfolie später darauf klebt. Zuerst pustet Daniel eine einzelne Goldfolie vorsichtig aus dem kleinen Papierbüchlein heraus. Dann fängt er sie mit einem Messer auf, legt sie auf ein kleines Schneidebrettchen und pustet sie glatt.
Je nachdem, welches Format ich eben brauche, schneide ich es genau exakt zu, weil es hat ja auch einen gewissen Wert und wir wollen ja kein Gold verschwenden.
Daniel, der gelernte Vergolder, arbeitet inzwischen vor allem im Büro der Werkstatt. Hat Gold eine besondere Bedeutung für ihn?
Es kommt vor, dass wir Altäre, die schon 100 oder mehr Jahre alt sind, restaurieren können. Und das Schöne von Gold ist, dass es immer intakt bleibt. Wenn der Untergrund noch vorhanden ist oder nicht zum Beispiel die Grundierung feucht geworden ist oder das Holz morsch, dann bleibt das Gold eigentlich ewig schön. Mir persönlich gefällt auch die warme Farbe. Wenn es dann mit dem Licht andere Belichtungen bekommt, dann scheint es mehr oder weniger oder es funkelt. Es gibt schon eine spezielle Note, speziell in den Kirchen, wenn dann mit den Scheinwerfern oder wenn eine Statue noch mit Gold verziert wird oder speziell ein Altar. Es gibt schon etwas Mystisches oder vielleicht ist es in unseren Köpfen schon so drin, dass das immer so war.
Gold hat also etwas Mystisches, wie Daniel sagt. Die meisten Kunden wollen, dass das Gold eher dezent verwendet wird.
Möglichst viel Gold eigentlich nicht, weil zu prunkvoll soll es ja auch nicht sein, weil es soll ja nicht übertrieben werden.
Maria, Josef und ihre Familien werden in der Bibel als arm und mittellos beschrieben. Trotzdem findet man Gold an der großen Figurengruppe der Heiligen Familie, am Kragen und an den Rändern der Mäntel.
Es kommt auch oft vor, dass die Kunden sagen, nein, Gold wollen wir da nicht drauf, weil das war nicht so und das soll auch nicht so dargestellt werden. Aber so Golddetails sind schon fast auf jeder Statue, weil es einfach noch ein bisschen was hinzugibt. Oder die Statue wird einfach ein bisschen wichtiger.
Die Heilige Familie mit Gold an ihrer Kleidung habe ich jetzt gesehen, aber ich möchte doch gerne noch die Heiligen Drei Könige mit ihrem Goldgeschenk treffen, die ich hier in Südtirol verpasst habe, weil sie schon vor Weihnachten losgezogen sind.
Als Jesus zur Zeit des König Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar.
Im Kölner Dom treffe ich Professor Manfred Becker-Huberti. Der katholische Theologe war früher Pressesprecher des Erzbistums Köln und kennt sich bestens mit der heiligen Verehrung im Rheinland aus. Mit ihm darf ich zu einer ganz besonderen Stelle im Kölner Dom, dem Dreikönigenschrein. Ohne Schlüssel, dafür mit ein paar schnellen Handgriffen, öffnet Professor Becker-Huberti das schwere, schmiedeeiserne Tor und schon stehen wir im Chorraum. Hinter dem Hochaltar in einer erhöhten Glasvitrine steht eine riesige, golden glänzende Truhe. Sie ist in Form einer zweigeschossigen Basilika aufgebaut, also einer Kirche, verziert mit goldenen Figuren und Edelsteinschmuck. Die christliche Heilsgeschichte von den Anfängen des Alten Testaments bis zum jüngsten Gericht ist darauf dargestellt. Drinnen liegen Reliquien, also Knochen. Sie werden als die der heiligen drei Könige verehrt, der ersten Menschen außerhalb Israels, die Jesus an der Krippe verehrten, erklärt Professor Becker-Huberti.
Die äußere Hülle, nämlich diese goldene Kiste, der goldene Schrein, das ist ein Haus. So haben die Menschen das gesehen, und zwar das Haus der heiligen drei Könige. Und die können nicht in eine Blechkiste oder in eine Holzkiste gelegt werden, denn der äußere Schein muss den inneren Wert wiedergeben. Und da Reliquien wertvoller waren als Gold und als Edelsteine, konnte man auch nichts Geringeres nehmen als Gold und Edelsteine, um ihnen dann ein Grab zu bereiten.
7 Zentner Gold sind darin verarbeitet, also rund 350 Kilo Gold. Es ist der größte Reliquienschrein des Mittelalters. Bis 1164 lagen die Gebeine in einer Kirche in Mailand. Als der römisch-deutsche König Friedrich I. Barbarossa Mailand eroberte, schenkte er die erbeuteten Reliquien seinem Berater, dem Kölner Erzbischof Reinhard von Dassel. Der brachte sie nach Köln. Das Gold für den Schrein im Kölner Dom wurde von vielen Gläubigen gespendet.
Diese Spende für diesen Sarkophag übernimmt die Idee der drei Könige, eben Gold dem Christkind zu bringen. Zum einen ist es das Kostbarste, was es auf dieser Erde gibt. Und weil es das ist, gehört das Gold dem König. Die Krone ist auch immer aus Gold und nicht aus Silber. Sondern Gold ist das Kostbare. Deshalb ist die Goldspende auch immer das Zeichen dafür, dass jemand herausgehoben ist.
Schon im Alten Testament der Bibel zerstört Moses ein goldenes Kalb, das von seinem Volk als Götzenbild angebetet wurde. Jetzt werden Knochen von Toten in einem glänzenden Schrein aus 350 Kilo Gold aufbewahrt. Gold, gespendet von der oft armen Bevölkerung. Knochen von Menschen, die angeblich ein armes Kind verehrt haben. Ein Kind, das in einem Stall geboren werden musste, weil die Eltern kein Geld für ein Hotel hatten. Jesus Christus, der später die Armen selig pries. In einer Religion, deren Vertreter Papst Franziskus sagt, ich wünsche mir eine Kirche der Armen. Wie passt das alles zusammen?
Das ist ja nichts, was man in diesem Sinne im eigenen Besitz hatte. Oder es ist keine Investition, die Zinsen bringt. Sondern das ist etwas, was dem Heiligen und den Heiligen gebührt, um sie als solche zu kennzeichnen. Und dann ist das Kostbarste gerade gut genug. Gold ist nicht um des Goldes willen im christlichen Gebrauch. Die Kostbarkeit der Reliquien ist außen sichtbar durch die Gefäße, in denen diese Reliquien transportiert werden. Deshalb ist ein Kelch immer innen vergoldet. Deshalb ist eine Monstranz aus Gold, wo die konsekrierte Hostie drin ist. Man protzt damit nicht herum, sondern man will einen würdigen Rahmen stellen für das Kostbare, was man da hat.
Der Dreikönigenschrein im Kölner Dom steht erhöht, sodass man darunter hindurchgehen kann. Am 6. Januar, dem Dreikönigstag, darf die ganze Gemeinde im Gottesdienst darunter durchgehen. Der Dom ist dann gefüllt mit tausenden Kindern, die als Sternsinger ausgesandt werden und die drei Könige spielen. Sie gehen von Haus zu Haus, singen Lieder und sammeln Spenden für Kinder in Not. Sie selbst bekommen dafür Süßigkeiten geschenkt.
Die Sternsinger bringen die frohe Botschaft. Und sie bringen sie in jedes Haus. Und die, die sie bekommen, die bedanken sich dafür. Es geht nicht darum, sich selbst reicher zu machen, sondern es geht darum, denen zu helfen, die sich selbst nicht helfen können. Und deshalb ist die Sternsinger-Aktion das Größte, was im Christentum überhaupt existiert, wenn ich das mal so sagen darf, dass Kinder für andere Kinder in dieser Welt völlig uneigennützig hilfreich sind. Und wenn sie sehen, was an Millionen im Laufe der Jahre zusammengekommen ist, dann kann man nur staunen. Und dieses Staunen bekommt man präsentiert, egal wo man in dieser Welt hinkommt, als deutscher Christ, als deutscher Katholik. Das Erste, was die Leute immer sagen, Sternsinger. Das ruft überall ein ehrfurchtsvolles Staunen hervor.
Was die Sternsinger tun, was die drei Könige getan haben, das sei die religiöse Funktion von Gold, sagt Professor Becker-Huberti. Nämlich
erkennen zu lassen, dass es nicht um das Haben geht, sondern um das Sein. Das heißt, es geht nicht darum, möglichst viel von dem Gold zu haben, sondern goldig zu werden. So wie es heißt, wenn ich Christ bin, dann ist mein Auftrag, zu werden wie Gott. Ja? Ich werde nicht Gott, aber ich soll ihm möglichst nahe kommen und sein. Und dieses Gold ist solch ein Bild, ein Spiegel, eine Funktion, die uns klar macht, was eigentlich unsere Funktion und Aufgabe ist. Frei zu sein von dem allen heißt, ich hänge nicht an diesem Gold. Selbst wenn ich Zentner davon besäße, es müsste mich eigentlich kalt lassen. Ich kann es nicht essen, ich kann es nicht trinken, ich kann es nicht mit in das ewige Leben nehmen. Aber ich kann damit helfen, anderen das ewige Leben zu erreichen.
Gold, der Weg zum ewigen Leben. Gold als Auftrag, so zu werden wie Gott. Und Neil Youngs Suche nach dem Heart of Gold, einem Herz aus Gold. Gold hat den Geschmack des Ewigen, der Unendlichkeit, des Innerlichen. Einen eher nüchternen, sachlicheren Blick auf Gold hat dagegen Burkhard Balz, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank.
Für die Bundesbank ist Gold eine Reserve für den Notfall, der natürlich hoffentlich niemals eintreten wird. Die Idee dahinter ist, dass die Goldreserven in einem solchen Notfall, zum Beispiel in einer Währungskrise, schnell gegen andere liquide Währungen, wie zum Beispiel den US-Dollar, eingetauscht werden können.
Die Bundesbank verwaltet die Goldreserven der Bundesrepublik Deutschland. Mehr als 3000 Tonnen, etwa 270.000 Goldbarren zu je 12,5 Kilo. Die Hälfte davon lagert in Frankfurt, der Rest bei der Bank of England und bei der Federal Reserve in New York. Burkhard Balz war viele Jahre Mitglied des EU-Parlaments, ist erst seit wenigen Monaten bei der Bundesbank.
Deswegen hatte ich bisher nur die Gelegenheit, den Frankfurter Tresor zu besichtigen. Hier lagert das Gold entweder offen in Regalen oder in geschlossener Form in Metallcontainern, entweder trapezförmig oder, wenn sie in den USA von den dortigen USSA Offices, so heißen die, gefertigt wurden, ziegelsteinförmig. Es glänzt unglaublich. Aber wer einen Goldbarren, das kann ich sagen, zum ersten Mal mit den Händen hochhebt, ist in der Regel von seinem Gewicht ziemlich überrascht.
Gold sei heute für viele Menschen ein sehr emotionales Gut und war schon immer ein Symbol für Beständigkeit und Werterhalt, sagt Balz.
Anders zum Beispiel als Kontoguthaben oder auch eine Staatsanleihe ist auch Gold etwas Fassbares, etwas Reales.
Burkhard Balz persönlich fasziniert die Tatsache,
dass Gold recht aufwendig herzustellen ist und erst nach zahlreichen Verarbeitungsschritten das fertige Produkt, Goldmünze, Goldbarren oder ganz praktisch der Ehering, dann sichtbar wird.
Umso erstaunlicher sei, dass die deutschen Goldreserven, die 270.000 Goldbarren, in nur 22 Jahren hergestellt wurden, von 1951 bis 1973. Letztlich zählt für ihn als Bundesbanker natürlich vor allem der währungspolitische Aspekt der Goldreserven.
Hinter Gold, das wissen wir, verbirgt sich nämlich kein Schuldner, der im Krisenfall insolvent werden könnte. Schaut man sich zum Beispiel die Kurssteigerung des Goldpreises während der 2008 begonnenen Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise an, der ja dann von 800 US-Dollar im Höchststand 1980 auf 1920 US-Dollar im Höchststand 2011 pro Feinunze eben angestiegen ist, so zeigt das, glaube ich, recht eindrucksvoll die Rolle des Goldes als weltweite Krisenwährung. In einer Zeit eines solch hohen Vertrauensverlustes und auch hoher Risiken vertrauten die Anleger damals offenbar dem Gold.
Der James-Bond-Klassiker Goldfinger mit Sean Connery als 007 greift die Frage der Krisenstabilität von Gold auf. Der Bösewicht Auric Goldfinger, verkörpert von Gerd Fröbe, will in Fort Knox einbrechen, der nationalen Goldreserve der USA. Doch es gibt einen Unterschied zwischen dem Buch von Ian Fleming und dem Film aus dem Jahr 1964, sagt Markus Schmidt, begeisterter James-Bond-Fan und Kenner.
Im Buch ist es eigentlich eine klassische Räubergeschichte. Goldfinger ist ein Räuber, der will Gold klauen. In dem größtmöglichen Umfang, den es gibt, weltweit.
15 Billionen Dollar in Goldbarren wiegen 10.500 Tonnen. 60 Mann würden ungefähr 12 Tage brauchen, um sie auf 200 Lastwagen zu verladen.
Wer hat behauptet, dass es abtransportiert werden soll?
Sie haben die Absicht, in die größte Bank der Welt einzubrechen, aber Sie wollen nichts stehlen. Warum?
Er will das Gold radioaktiv kontaminieren, weil er selber mit Gold handelt, damit dann das Gold, was er schon besitzt, wertvoller wird. Und gleichzeitig will er die Weltwirtschaft destabilisieren, weil er genau an der Verlässlichkeit, die das Gold dort symbolisiert, damit natürlich rüttelt.
Wie die meisten Gegenspieler von Agent 007 ist auch Goldfinger eine stark überzeichnete Figur, besessen von Allmachtsfantasien und Weltherrschaftsträumen. Goldfinger will die absolute Kontrolle.
Und die sucht er durch das Gold. Er ist jemand, der sehr emotional erklären kann, wie wichtig ihm dieses Gold ist. Dass es was ist, was letztlich nicht wirklich zerstört werden kann. Man kann es schmelzen, formen, man kann damit machen, was man will, das kontrollieren.
Das ist Gold, Mr. Bond. Schon mein ganzes Leben lang habe ich seine Farbe geliebt, seinen Glanz, seine göttliche Schwere. Mir ist jedes Unternehmen willkommen, das meinen Vorrat vergrößert.
He's the man with the mind.
Goldfinger, the man with the Midas touch, singt Shirley Bassey im Titelsong. Eine Anspielung auf den mythischen König Midas. In Ovids Metamorphosen bekommt Midas vom Gott Dionysos einen Wunsch erfüllt.
So verleihe das, was immer berührt mein Leib, sich verwandle zu Golde. Auf nun hebt er den Stein. Der Stein ist erblichen zu Golde. Ausrauft er gezeitigte Ehren der Ceres. Goldene Ernte erschien. Jetzt besorgt das Gesinde dem Frohen die Tafel, reich mit Speisen besetzt und versehen mit gerösteter Feldfrucht. Da nun aber, sobald mit der Rechten die Gabe der Ceres Midas hatte berührt, erstarrte die Gabe der Ceres. Oder gedacht er, das Fleisch zu zermalmen mit gierigem Zahne, hüllte das Fleisch beim Nahen des Zahnes gelbglänzende Kruste. Als er mit Wasser gemischt den Verleiher des mächtigen Zaubers, da war's flüssiges Gold, was ihm in dem Schlunde hinabrann. Starr vor Schreck vor dem neuen Verderb. So dürftig im Reichtum, möcht er den Schätzen entfliehen und hasst, was jüngst er begehret. Mitten in Fülle bleibt sein Hunger. Es brennt in der Kehle, trockener Durst. Und das leidige Gold ist verdienete Plage.
Natürlich die Gier, und darauf wird bei Goldfinger ja ganz stark angespielt. Eine Figur, die wirklich total überzeichnet ist. Alles hat mit Gold zu tun. Sein Vorname ist Auric, also da steckt lateinisch Aurum drin, das heißt Gold. Der Nachname ist Goldfinger, also mit Gold, aber auch Finger ist ja auch wie so eine Midas-Hand. Überall ganz starke Anspielung. Sein Auto ist dann aus Gold, damit er das Gold leichter schmuggeln kann über Ländergrenzen.
Und Goldfinger tötet sogar mit Gold. Nach einem Kampf findet Bond Goldfingers Gehilfin, mit der er ein kleines Techtelmechtel hatte, in seinem Bett.
Das Mädchen ist tot. Sie ist ganz mit Gold überzogen. Ja, mit Gold.
Das ist ja eigentlich so eine der bekanntesten, berühmtesten Szenen, nicht nur von James Bond, vielleicht insgesamt der Filmgeschichte. Wurde oft drauf angespielt, persifliert. Und auch selbst innerhalb James Bonds bei Quantum of Solace 2008 hat man eine Anspielung dann darauf, wo dann eine Gehilfin Bonds nicht mit Gold, sondern mit Öl, also mit Rohöl überzogen ist. Was ja insofern ganz schön ist, weil man ja auch oft diese Anspielung schon gehört hat. Öl ist das schwarze Gold, mit Öl kann man reich werden.
In den Romanen und Filmen sieht der Bond-Enthusiast Markus Schmidt viele Anspielungen auf andere literarische Motive. Man könne James Bond gewissermaßen auch als modernes Märchen lesen, meint er.
James Bond ist eigentlich ein Ritter, der einen Drachen tötet. Diese großen, überzeichneten Bösewichte, Gegenspieler von Bond, sowas ist ja ein Drache auch, ein Fabelwesen. Der Bösewicht als Drache, James Bond als Ritter. Und Drachen haben ja auch ganz klassisch immer diesen Aspekt der Gier. Es gibt diesen Drachenhort auf einem Schatz voll Gold. Und der muss besiegt werden.
James Bond führt zwar einen sehr luxuriösen Lebensstil, trinkt und raucht viel und lässt bei den Frauen nichts anbrennen. Er weiß, dass er in seinem Beruf jederzeit sterben könnte. Aber Gold an sich interessiert 007 nicht.
Was wissen Sie über Gold? Ich meine über Goldbarren. Ich erkenne Sie, wenn ich Sie sehe.
Im Gegensatz zum goldbesessenen Bösewicht Goldfinger ist James Bond der Held.
Der dann vielleicht von dieser Gier auch frei ist. Das wird ja oft auch versucht, ihn dann in Versuchung zu führen. Ne? Schließen Sie sich uns an und so, Sie sind ein cleverer Agent. Keine Chance. Also als klassischer literarischer Held, als Drachentöter.
Bösewichte im Film brauchen auch immer etwas Unsympathisches. Sie dürfen aber nicht nur böse sein, alles vernichten wollen und keine interessanten Charakterzüge haben. Das wäre auch für den Zuschauer uninteressant, sagt der 007-Kenner Markus Schmidt. James Bond könne gut mit Luxus umgehen, habe Stil und Geschmack. Das grenze ihn auch charakterlich von Goldfinger ab.
Diese totale Goldbesessenheit, das ist eine Dekadenz. Der Mann hat nicht nur ein Privatflugzeug, das haben vielleicht auch andere. Bei ihm ist alles aus Gold. Die Kissen sind aus Gold, der Trinkpokal, alles ist aus Gold. Und das ist ja auch geschmacklos. Also das ist ja nichts, wo man sagt, das hätte ich auch gerne. Man ist ja auf James Bonds Seite, nicht auf Goldfingers. Und das, finde ich, kommt da auch zum Ausdruck, dass die Sachen nicht zueinander passen. Hauptsache, alles ist Gold.
Und sie brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe, Gold in den Religionen. Sie hörten einen Beitrag von Matthias Alexander Schmidt.